Hallo, liebe AKE-Interessierte. Es geht los mit einer neuen Folge Außerkörperliche Erfahrungen, Fragen, Antworten und Gedanken zum Thema. Ich habe heute sehr spannende Fragen und hoffentlich auch ein paar spannende Antworten darauf. Ich lege direkt los. Heute geht's erstmal um das Thema Geisthelfer. In welcher Form bekommst du von deinen Geisthelfern Informationen, bildlich, sprachlich? Und wie hat es bei dir angefangen mit den Geisthelfern? Hat sich die Verbindung stetig aufgebaut oder war sie wie so ein Kippschalter voll da? Die Antwort ist, ich fange mal mit dem letzten Fragenteil an. Es war kein Kippschalter, es war sehr mühsam, aber das lag an mir und nicht an den Geisthelfern. Und die Verbindung hat sich im Laufe der Jahre immer weiter stabilisiert. In die Art und Weise, wie ich sie wahrnehme, ist in der Regel über Gedanken, die sich einbetten, die ich gelernt habe zu differenzieren von den Gedanken, die produziert werden, bewusst produziert werden. Das ist eine Kommunikationsmöglichkeit, die meine Geisthelfer nutzen und die ich bereit bin anzunehmen. Weil darum geht's ja auch am Ende, dass wir einen Weg finden des Miteinander. Es bringt nichts, wenn die mir ständig Bilder schicken, ich aber nicht bereit bin, diese Bilder anzunehmen, weil ich in dem Urteil lebe, das habe ich mir eingebildet. Nicht, das ist mir eingebildet worden, sondern das habe ich mir eingebildet. Und dann wird's schwierig. Und das war in meiner Entwicklung eben auch der Fall. Ich habe im Jahr 2002 eine komplette Woche am Monroe-Institut damit verbracht, ja, diese Beziehung zu meiner Führung herzustellen. Wie immer man das nennen möchte, Geisthelfer, Seelenführer, die eigenen weisen Anteile. Und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Jedenfalls war ich extrem frustriert, als ich dann zu Hause ankam. Ich muss grundsätzlich sagen, wenn man am Monroe-Institut ist, dann ist man euphorisch. Man ist angesteckt auch durch das Erleben der anderen und man nimmt natürlich auch eine Menge mit. Aber wenn man dann wieder zu Hause ankommt, dann verflüchtigt sich vieles sehr häufig und der Alltag ist dann überwältigend. Und dann blickt man zurück und denkt sich, naja, da ist doch gar nicht so viel passiert. Und das war 2002 bei mir der Fall. Ich bin ohne eine konkrete Anbindung gefunden zu haben, wieder abgereist und habe erst viele, viele Jahre später anhand meiner Aufzeichnungen festgestellt, was da alles für mich passiert ist, nur ich war nicht bereit, es anzunehmen. Das ist also, glaube ich, grundsätzlich, oder glaube ich nicht, das weiß ich, dass es grundsätzlich ein Problem ist, was die Menschen haben, die diese Verbindung bewusst führen möchten oder herbeiführen möchten und aber nicht bereit sind, Kommunikationswege zu akzeptieren, weil sie ihrem Ego erlauben, zu rationalisieren und auszusortieren. Grundsätzlich sei mal gesagt, wir dürfen immer in Frage stellen. Ein gesunder Skeptiker ist sicherlich angebracht, aber ein Zweifler, der steht im Weg. Und ich muss irgendwann anfangen, auch meine Sprache zu ändern. Wie ich eben schon erwähnte, ich sage heute nicht, das habe ich mir eingebildet, sondern das ist mir eingebildet worden. Wer ist denn das Ich, was sich hier herausnimmt oder was glaubt, sich selber etwas einbilden zu können? Ganz wichtige Frage. Vielleicht meditierst du mal darüber. Wer ist dieses Ich, was glaubt, alles zu können, sich etwas ausdenken können? Es ist nicht so, dass ich mir was ausdenke, sondern mir denkt sich etwas ein. Mir werden Gedanken eingebettet. Irgendeinen Weg müssen die ja nehmen. Und wenn ich nicht bereit bin, irgendwo mal Ja zu sagen, um diese Baustelle, die diesen Weg irgendwann hoffentlich beherbergt, ich muss ja irgendwo anfangen zu bauen. Ne? Und das kann ich nur, wenn ich anfange, Ja zu sagen zu meinen Wahrnehmungen. Und daraus kann etwas entstehen. Und die Akzeptanz ist eben, glaube ich, für mich die wichtigste Lektion in dieser ganzen Geschichte gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ab heute sage ich einfach mal Ja zu allem. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Bildlich kommt bei mir sehr wenig. Es kommt bei mir über das Gefühl eine Menge an. und auch über den Weg der Kunst. Ich nutze Zeichnungen, um meine Geisthelfer sprechen zu lassen. Und das ist so ein bisschen, ja, nähert sich das dem an, was Kandinsky oder Hilma af Klint in ihrer Arbeit beschrieben haben. Ich habe das Gefühl, dass sich dort ein Kanal öffnet, wenn ich Buntstifte oder Wasserfarben, was auch immer, in die Hand nehme und anfange zu malen. Und darüber stellen sich Symbole und Zeichen und Linien dar. Bei mir ist das alles sehr geradlinig in der Regel. Das ist eine Sprache, die sich da zwischen uns aufgebaut hat, die ich sehr gut zu verstehen gelernt habe. Also das sind meine drei Kanäle, die ich habe. Das Gefühl, sowohl mein inneres Gefühl, das oftmals mit Emotionen verknüpft ist, als auch ein Gefühl von außen, ein Gefühl der Wahrnehmung von Annäherung. Ich kann meine Geisthelfer bitten, sich anzunähern und näher zu kommen und meine Wahrnehmung dahingehend auszurichten. Und eben die Intuition, die Gedanken, die sich einbetten, die plötzlich da sind zu einem bestimmten Thema. Und ich habe gelernt, auch offen dafür zu sein, dass die Antwort nicht in dem Moment kommt, wo ich meine Frage gestellt habe, sondern vielleicht schon im Feld ist und ich sie vielleicht auch schon kenne oder sie eben zu einem Zeitpunkt kommt, wo ich sie besser verstehen kann. Das muss nicht linear immer alles passieren. Angefangen hat es bei mir so richtig mit der Trance-Arbeit, muss ich sagen. Das war für mich der größte Schritt in die richtige Richtung. Davor habe ich 15 Jahre lang einen inneren Kampf auch geführt, wie die meisten Menschen. Darf ich meinen Wahrnehmungen trauen? Kann das nicht konkreter werden? Können die sich nicht besser oder anders ausdrücken? Und da ist es für mich dann ist der Schalter umgekippt. Und als ich angefangen habe, mich mit Trance-Arbeit zu beschäftigen, und da gibt es wunderbare Möglichkeiten. Es gibt nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Lehrern des Arthur Findlay College zum Beispiel gibt es Trance-Workshops, die man belegen kann und über die man eben seine Wahrnehmungsorgane, die nicht physischen, besser kennenlernen kann und damit lernt auch zu arbeiten und diese Verbindung herzustellen zu dem oder den Geisthelfern, je nachdem. Das ist auch für jeden immer so ein bisschen unterschiedlich, ob sich das kollektiv als einzelner Helfer darstellt oder ob es eher eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Wesen sind, die in der Wahrnehmung auftauchen. Und das kann sich auch im Laufe der Zeit immer mal wieder ändern. Ja, Frage Nummer 2. Wie sieht es denn mit der Intelligenz auf Seelenebene aus? Sind wir da alle gleich schlau? Wenn ich mir beispielsweise die Ausführungen von Thomas Campbell anhöre, verstehe ich teilweise nur Bahnhof und war auch früher in der Physik schon nicht so eine Leuchte, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise kann ich in einer der nächsten Inkarnationen auch mal als Einstein neu zur Welt kommen und diese als schlauer Fuchs erfahren? Ja, gute Frage. Also für mich ist sehr deutlich, dass die Persönlichkeit, so wie sie hier sitzt, Oliver Tappe, in einem nächsten Leben wieder in eine Inkarnation tritt, sondern ein neu geformter Aspekt aus der gesamten Seele, der vielleicht das Wissen und die Erfahrung von Oliver Tappe mitträgt, sich auf einen Weg in eine neue Inkarnation macht. Von daher dieses Ich, der Ich-Aspekt, der für mich in Verbindung mit dem Ego steht, der wird sicherlich nicht die neue Inkarnation als solches erleben und auch nicht als schlauer Fuchs. Aber grundsätzlich hat unsere Seele natürlich eine Intelligenz, die allen zugrunde liegt. Und jeder Seelenaspekt wird mit einer Portion Intelligenz versorgt zu seiner Inkarnation, je nachdem, wie der Seelenplan und die Absprachen aussehen. Und für manche Menschen ist da eine Portion Intelligenz mehr nötig im Gepäck zu haben, wie das bei Einstein war, denn ganz offensichtlich war es Einsteins Seelenplan, in seiner Arbeit aufzublühen und die auch hier einzubringen in die physische Realität. Und dafür war eben eine gewisse Intelligenz notwendig. Und es gibt andere, die brauchen einen niedrigeren IQ, um ihre Seelenaufgabe erledigen zu können. Und ich glaube, da liegt der Grund dafür, warum wir gewisse Prägungen und Talente mitbringen schon von vornherein und anderes uns eben schwer fällt, weil wir vielleicht falsch unterwegs sind. Denn was unseren Seelenplan angeht, so habe ich zumindest das Gefühl, wird der mit Leichtigkeit dann auch umgesetzt, wenn er erkannt wurde. Und da ist aber, glaube ich, dann die große Herausforderung, erstmal überhaupt zu finden und zu verstehen, was ist denn in meinem Seelenplan gewesen. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, warum bekommen wir das denn nicht mitgeteilt? Aber wir können den doch gar nicht erledigen, wenn wir nicht wissen. Auf diese Frage habe ich leider keine Antwort. Wäre natürlich einfacher, wenn wir alle mit einem Label oder einem entsprechenden Tattoo auf die Welt kämen, wo drauf steht, dein Plan enthält folgende Aspekte. Aber ich denke auch, dass dieser Seelenplan ein Stück weit flexibel ist und sich im Laufe des Lebens vielleicht auch nochmal ändert. Dass es da gewisse neue Aspekte vielleicht zukommen oder auch wegfallen, je nachdem, wie sich bestimmte Dinge auch um uns herum manifestieren oder abspielen. Und das ist vielleicht ein Grund dafür, warum wir nicht mit dem Stempel auf die Welt kommen, denn das würde uns dann auch sehr einschränken. Ja, schlau oder nicht schlau, ich denke, unterm Strich sind alle Seelen gleich schlau. Die Seele als solches ist ein Ballen von Wissen und Erfahrung und die einzelnen Aspekte, die daraus in Inkarnationen gehen, die sind in ihrem Aufbau und in dem, was sie mitbringen, alle individuell sehr unterschiedlich. Dann hat Carmen eine Frage, die sich auf eine der vorherigen Folgen bezieht. Da habe ich das Thema Seelenpartner, Zwillingspartner angesprochen und ich würde dich bitten, oder sie bittet mich, noch näher darauf einzugehen, wenn möglich. Ja, das kann ich natürlich versuchen. Aus meiner Beobachtung ist es so, dass es unterschiedliche oder unterschiedlichste Aspekte eines Seelenkonglomerates gibt, die inkarnieren. Und ich habe damals die Analogie des Tintenfisches genutzt, weil mir das aus meiner Beobachtung sehr plausibel schaut. Da ist ein Gebilde und da sind Tentakel und da sind unterschiedlichste Stränge und jeder Strang beinhaltet einen Aspekt des Bewusstseins, des Seelenbewusstseins und inkarniert in einer Form, in einer Umgebung. Und das muss nicht nur die physische Umgebung sein, das können auch andere Umgebungen sein. Und es muss auch nicht nur eine menschliche Inkarnation sein, es kann auch eine pflanzliche oder tierische oder minerale Inkarnation sein. Ich denke, die Seele sucht sich unterschiedlichste Ausdrucksmöglichkeiten, um Erfahrungen zu sammeln. Und wenn ich einem Menschen begegne in meinem Umfeld, in meinem Erfahrungsumfeld, nenne ich das jetzt mal, auf meinem Weg sozusagen durchs Leben, dann habe ich vielleicht das Gefühl, ich kenne diesen Menschen schon sehr lange und ich kenne ihn sehr gut. Und das beschreibt vielleicht diese Seelenverwandtschaft dann auch. Wir sind aus einem Strang geboren, aber wir sind trotzdem Individuen. In den letzten Jahren ist so ein bisschen in Mode gekommen, das Thema Dualseele. Ich kann da ehrlich gesagt nicht so wirklich dran anknüpfen, weil es nicht in meinem Erfahrungsschatz liegt und auch nicht in meinen Beobachtungen und in meinen Dokumentationen auch nicht zu finden ist über meine Erfahrungen. Ich sehe immer, dass sich Menschen finden, die aus einer Seelenfamilie stammen und sich wiedererkennen sozusagen und eine Weile miteinander verbringen. Aber das heißt nicht, dass sie ihre gesamte Inkarnation unbedingt miteinander verbringen müssen. Das ist nur eine wunderschöne Sache, wenn man so jemandem begegnet. Und ich bin in meinem Leben auch solchen Menschen begegnet, schon in meiner Jugend und habe das feiern können. Aber unsere Wege haben sich dann auch vielleicht getrennt. Und da ist ein gewisses Vermissen vielleicht auch da, immer noch heute. Aber ich weiß auch, irgendwann werden diese Aspekte wieder zusammengeführt innerhalb der Seele und dann sind wir wieder eins. Deshalb, die nächste Frage, die hier angrenzt von der gleichen Fragestellerin: Das Bild des Tintenfisch leuchtet mir sehr gut ein, allerdings frage ich mich, ob es dich doch Unterschiede gibt, vor allem auch bei näheren Beziehungen. Hier wird man in manchen Partnerschaften ja doch auch sehr gefordert und getriggert, mehr als bei anderen. Wie erklärst du das? Es ist ja nicht so, dass ich mich mit jedem Seelenverwandten auf eine nähere Beziehung einlasse. Manchmal treffen wir Menschen auf der Straße und es entsteht ein kurzer Augenkontakt und man sieht sich und hat das Gefühl, ja, einen Moment geteilt zu haben, aber mehr auch nicht. Und auch das kann eine Seelenverwandtschaft ausmachen. Nur ein kurzer Moment, aber eben auch eine langjährige Beziehung. Und wir orientieren uns in unserer Partnersuche natürlich auch immer in unserem Resonanzfeld. Wir lernen Menschen kennen und diese Menschen spiegeln etwas in uns oder triggern etwas in uns, was uns erlaubt, etwas zu lernen. So funktioniert dieses System, dass wir in einem anderen etwas erkennen. Der spiegelt etwas, was für uns in erster Linie wichtig ist. Und wenn mich etwas triggert, heißt es ja, das ist bei mir. Das kommt ja nicht von dem anderen, sondern es kommt von mir. Nicht jemand anders triggert mich, sondern es triggert etwas in mir, in dieser Begegnung, in dieser Kommunikation, in diesem Zusammensein. Und ich gehe sowieso davon aus, dass diese Partnerschaften, die wir eingehen in unserer Lebenszeit, alle aus unserer Seele sind, aus unserem höheren Selbst sozusagen, dass wir da nicht fremd gehen. Und es gibt nur ein paar verrückte Geschichten, wo Menschen sagen, sie haben Partnerschaft mit Außerirdischen. Aber selbst da würde ich eben auch sagen, das ist ja nicht unmöglich, dass das innerhalb der eigenen Seelenfamilie stattfindet. Und jede nähere Beziehung erlaubt uns, an unsere Grenzen zu gehen und uns triggern zu lassen und diesen ganzen Prozess des sich immer besser kennenlernens auch zu öffnen. Und manche Menschen sind in der Lage, das zu halten und andere eben nicht. Die suchen dann die Trennung. Na, und manchmal ist eine Trennung eben auch adäquat, weil man anfängt, sich zu verletzen und nicht mehr lernt an der Beziehung, sondern kaputt geht an so einer Beziehung. Und das heißt nicht, dass man dann im Leben versagt hat oder seinen Auftrag nicht erledigt hat. Man hat sicherlich einiges mitgenommen in seinem Lernpaket, aber nicht jede Beziehung muss, bis dass der Tod uns scheidet, geführt werden, sondern eine Beziehung kann über einen Augenschlag, über eine kurze Begegnung bis über viele, viele, viele Jahre des engen Zusammenseins eben auch stattfinden. Und das ist der Unterschied, ne? Zwischen, es sind alles Seelenverwandte, aber nicht mit jedem gehe ich eben so eine enge, intime Beziehung ein. Das ist meine Erklärung dafür. Und zu guter Letzt möchte ich nochmal explizit auf das Thema Dualseele eingehen. Es gibt ja das Konzept der sogenannten Dualseele, wird hier beschrieben, wo es sinngemäß heißt, dass es sich hierbei wohl um eine Seele verteilt in zwei Körpern handeln soll, die sich unglaublich anziehen, sich zutiefst im oder beim anderen zu Hause fühlen, sich jedoch auch die tiefsten Wunden spiegeln und es dadurch und durch die intensive Nähe dann zur Trennung der beiden kommen muss, um die Wunden auflösen und zur Selbstliebe finden zu können. Wie siehst du das Ganze? Ich glaube, das habe ich im Prinzip schon beantwortet. Ich bin kein Freund unbedingt von diesem Konzept der Dualseele. Ich finde das sehr einschränkend und es ist auch nicht Teil meiner Erfahrung und meiner Beobachtung. Das wäre dann so, da müsste sich ein Seelenaspekt nochmal trennen. Also ein Tentakel sozusagen, um in zwei Körpern zu inkarnieren. Ich will nicht sagen, dass das unmöglich ist. Ich denke aber eher, dass es damit zu tun hat, mit welchem Paket diese beiden Seelen in die Inkarnation gegangen sind. Und wenn ich von Paket spreche, dann meine ich damit, mit welchen Daten, wenn man es ganz kalt ausdrücken möchte, mit welchen Daten sind sie gespeist worden, damit sie diese Form der Begegnung hier erleben können und vielleicht dadurch etwas für sich lernen können. Aber diese Geschichten, dass es jetzt eine Seele in zwei Körpern ist, das halte ich für so ein bisschen romantisiert. Und warum nur zwei? Ne? Es gibt ja auch flotte Dreier. Es könnte ja auch eine Trippelseele sein oder eine Quadruppelseele. Ne? Das ist weiß nicht, woher dieser Glaubenssatz stammt mit der Dualseele. Wäre mal interessant, der Sache auf den Grund zu gehen. Irgendwo hat ja sowas immer seinen Ursprung, so eine Theorie. Und wenn sich das gut anhört für uns, dann verteilt sich das natürlich auch im breiten Spektrum des Internets Und plötzlich ist es im Trend. Ich weiß, vor ein, zwei Jahren so, da hat jedes Video, wo es um die Dualseele ging im Titel, hat Millionen von Klicks bekommen. Das war einfach mal im Trend, das Thema. Aber ja, ich versuche das immer so ein bisschen mit Abstand zu betrachten und mich nicht auf so fixe Ideen unbedingt einzulassen, wobei nichts ist unmöglich. Das sei auch gesagt. Und nur weil ich das so empfinde, heißt es nicht, dass das die absolute Wahrheit ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.